Mittwochabend, herzlich willkommen zu Maischberger. Diese Themen und Gäste erwarten Sie jetzt.
Migration, Antisemitismus, schwächelnde Wirtschaft. Hat die Ampel die richtigen Konzepte für die aktuellen Herausforderungen? Darüber diskutieren die Parteivorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen, Ricarda Lang, und der stellvertretende Ministerpräsident Bayerns von den Freien Wählern Hubert Aiwanger. Drogeriegründer, Multimillionär, Bestsellerautor. Dirk Rossmann mischt sich immer wieder in aktuelle politische Debatten ein. Wie blickt er auf die Krisen unserer Zeit? Der Unternehmer ist gleich im Gespräch. Sie erklären, kommentieren und diskutieren. Die langjährige Moderatorin der ZDF-Heute-Nachrichten, Petra Gerster. Der stellvertretende Weltchefredakteur, Robin Alexander. Und die Kulturkorrespondentin der Süddeutschen Zeitung, Sonja Zekri.
Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu unserer Sendung heute. Sie zu Hause und mein tolles Publikum heute hier im Studio. Schön, dass Sie da sind. Liebe Petra Gerster, das dominante innenpolitische Thema dieser Tage ist Migration, Zuwanderung. Es gab diesen Gipfel im Kanzleramt und Olaf Scholz hat gesagt, das sei ein sehr historischer Moment gewesen. Können Sie das auch so erkennen?
Naja, also historisch ist ein großes Wort. Aber wir wissen ja, Olaf Scholz liebt große Worte, denen dann kleine Taten folgen.
Okay.
Vielleicht in dem Sinn, dass wir uns oder dass Deutschland sich gerade endgültig, glaube ich, von dem großen Satz Angela Merkels verabschiedet, wir schaffen das.
Okay.
Damals war ich stolz darauf, dass sie das gesagt hat und stolz auf das Land. Heute bin ich es weniger, aber natürlich sehe ich ein, dass es eine Kehrtwende geben muss, wenn uns Landrätinnen und Bürgermeister, die bisher dafür gesorgt haben, dass wir es schaffen, uns jetzt sagen, dass sie es nicht mehr schaffen. Dann muss man das einfach ernst nehmen.
Aber das finde ich eine interessante Interpretation. Herr Alexander, ist es das, was Olaf Scholz gemeint hat, als er gemeint hat, es ist ein historischer Moment, es ist der Abschied von der Willkommenskultur?
Nein, das glaube ich nicht. Also ich bin sogar sicher, dass er das nicht gemeint hat. Das wäre ja auch traurig.
Das glaube ich auch nicht.
Das wäre wirklich traurig. Ich habe ihn auch nicht verstanden, weil historisch heißt ja, etwas ist morgen anders, als es heute noch war. Mhm. Und das ist in diesen Beschlüssen nirgendwo zu sehen. Also das ist, bleibt alles in dem bisherigen System, was wir haben. Das setzt auf Optimierung, auf Verbesserung. Mhm. Im Einzelfall alles positiv zu werten, auch fleißig, aber es ist kein Durchschlagen eines gordischen Knoten. Mhm. Und ich weiß nicht, warum er das gesagt hat. Wenn er früher große Worte gesagt hat, hat er das oft getan mit einem bestimmten Sinn. Denken Sie an den Wumms. Dann hat er auf die Finanzmärkte gezielt. Also er wollte den Finanzmärkten in der Tradition von Mario Draghi signalisieren, wir machen so viel mit so viel staatlichem Geld, spekuliert gar nicht erst gegen uns. Also nicht aus Eitelkeit, sondern mit Sinn. Mhm. Und warum sagt er das jetzt? Was glaubt er? Es kommt niemand mehr, wenn er historisch sagt, wohl kaum. Mhm. Die Debatte ist zu Ende, wenn er historisch sagt, wohl kaum. Also das ist wirklich etwas unverständlich geblieben, warum er mitten in der Nacht plötzlich dieses Wort gebraucht.
Vielleicht. Aber er hat auch eine Zeitenwende angekündigt, die eigentlich so auch nicht eingetreten ist.
Nein, da irren Sie sich. Die Zeitenwende ist eingetreten. Deutschland liefert ja Waffen an die Ukraine. Die Kanzlerpartei SPD tut all das, was sie vorher nicht zugelassen hat. Also das wäre schlimm, wenn die Zeitenwende nicht gekommen wäre.
Also vielleicht kann man das Historische erst erkennen nach ein paar Wochen, Monaten, Jahren, Frau Zekri?
Ich weiß, besonders schön war ja, dass er gesagt hat, es ist ein sehr historischer Moment. Ich wusste nicht, dass es einen sehr historischen und einen weniger historischen Moment gibt. Mhm. Aber da, glaube ich, ist viel Behauptung bei. Ich würde sagen, es ist vor allen Dingen ein sehr trauriger Moment. Denn genauso wie es Petra Gerster gesagt hat, wenn man überlegt, noch vor anderthalb Jahren war Deutschland stolz darauf und bewegt und erschüttert, als es die Flüchtlinge der Ukraine aufgenommen hat, die vor Krieg geflohen sind. Und jetzt dreht sich seit Wochen und Monaten die gesamte Debatte eigentlich nur noch darum, wie wir Menschen loswerden, abschieben oder physisch sozusagen abschrecken und vertreiben. Und das ist eigentlich sehr niederschmetternd, muss man sagen.
Und wenn Sie sagen, die Debatte dreht sich weiter, dann ist das vermutlich auch nicht das letzte Wort, das Olaf Scholz gesagt hat. Denn flugs einen Tag darauf gab es einen Widerspruch von einem, der eigentlich dabei war bei diesen historischen Vereinbarungen. Der Oppositionschef und CDU-Chef Friedrich Merz ließ nichts mehr von der historischen Substanz übrig.
Ich habe dem Bundeskanzler ja in der letzten Woche angeboten, dass wir dazu auch eine kleine Arbeitseinheit zwischen unserer Fraktion und der Bundesregierung einrichten. Das hat die Bundesregierung abgelehnt und damit ist das Thema Deutschlandpakt zum Thema Migration aus meiner Sicht erledigt.
Herr Alexander, Sie wissen immer, was hinter diesen Türen passiert. Also was ist da passiert? Am Freitag spricht der Kanzler mit Friedrich Merz. Sie vereinbaren etwas. Dann gibt es eben diesen Montagsgipfel. Es gibt die Überraschung. Dann bringt die CDU nochmal neue Forderungen auf den Tisch. In der Nacht kommt der Kanzler noch auf die zu. Und dann am Tag darauf sagt Friedrich Merz, der Deutschlandpakt, den gibt es nicht mehr.
Also Merz hat ihm 26 Forderungen gegeben und nicht erst am Freitag, sondern bei einem vorigen Treffen. Mhm. Und die CDU-Ministerpräsidenten haben jetzt von dieser 26er-Liste Forderungen eingebracht in die Debatte mit den Ländern. Also es ist nicht so, dass da Kai aus der Kiste kam und alle erschreckt waren, was ist das denn? Und tatsächlich hat sich der Kanzler nicht auf diese Forderungen von Merz eingelassen, die sehr viel weitergegangen wären als alles, was jetzt beschlossen wurde. Mhm. Er braucht ihn auch nicht. Er hat ja eine eigene Mehrheit mit der Ampel. Das ist auch völlig in Ordnung. Ich kann aber auch verstehen, dass Merz dann nicht mitmacht. Weil die Frage ist doch, die Zahlen werden jetzt sicherlich runtergehen, rein witterungsmäßig. Die gehen im Winter immer runter. Wenn die aber im nächsten Frühjahr im großen Stil wieder hochgehen, erleben wir eine Europawahl, die zu einer Protestwahl wird. Mhm. Und Friedrich Merz möchte dann, dass die Leute, die keine Bock mehr auf die Ampel haben, CDU ankreuzen und nicht AfD. Und als CDU-Vorsitzender kann man diesen Standpunkt, glaube ich, so haben.
Das heißt, Sie gehen nicht davon aus, dass diese Beschlüsse, die da gefasst worden sind, an den Zahlen der Ankommenden etwas verändern?
Das kann man gar nicht wissen. Also man darf immer, muss sich bewusst machen, die meisten, die gerade da sind, sind Ukrainer. Ja. Über 1 Million. Interessanterweise, die offensichtlich wirklich Kriegsflüchtlinge sind, müssen gar nicht in das System. Also jeder Ukrainer kann sofort bleiben, alles klar, so. Ja. Und ob die jetzt theoretisch irgendwann zurück können oder ob es Putin gelingt, noch mehr Ukrainer zu vertreiben, was er sicherlich versuchen wird im Winter, liegt völlig außerhalb jeder Vorhersage, kann niemand planen.
Mhm. Aber komisch ist doch, dass die Ministerpräsidenten, die CDU-Ministerpräsidenten ja zugestimmt haben. Also da gibt es ja ein gewisser Widerspruch.
Aber darauf ist doch unser System angelegt. Mhm. Also bei uns arbeiten Bund und Land zusammen und einigen sich auch jenseits von Parteifarben. Und das Interessante war, dass diese Extraforderungen nicht nur von den CDU-Ministerpräsidenten kamen, sondern auch von Winfried Kretschmann. Mhm. Das heißt, der grüne Ministerpräsident geht mit den Unionsministerpräsidenten ins Rennen, kann man fast sagen. Das ist eine ganz interessante Entwicklung.
So, und das betrifft vor allem einen Punkt, der eben zusätzlich dazu kam, den nicht Friedrich Merz auf seiner Liste hatte, Frau Zekri, da geht es um Asylzentren in Drittstaaten. Das heißt, da wird das Asylverfahren nicht in Deutschland und auch nicht in einem EU-Land, sondern woanders gemacht. Wären Sie dafür?
Ja, ich wäre auf keinen Fall dafür. Also vor allen Dingen, wenn man sich das Beispiel Ruanda anschaut, das Auswärtige Amt schreibt auf seiner Seite über Ruanda, die Menschenrechte, wir sind eingeschränkt und da wollen wir dann Leute hinschicken. Also die Frage ist, man kann natürlich vieles reden. Also mir kommt es tatsächlich im Moment sehr vor, als ob vieles von dem, was dort geschieht, das heißt ja immer, die Ampel muss zeigen, dass sie handlungsfähig ist. Der Elefant im Raum ist immer die AfD. Vieles von dem, was geredet wird, hat ja weniger damit zu tun, ob am Ende die Gerichte auch zustimmen. Mhm. Das ist ja alles überhaupt noch nicht klar, ob wir irgendwo, die einen wollen es jetzt in Albanien machen, die anderen in Ruanda, mit Libyen hat man ja auch so, da sind ja auch viele Migranten, die warten, ob die deutschen Gerichte oder die europäischen Gerichte dann zustimmen, dass es tatsächlich so weit kommt, das ist ja nochmal sehr die Frage. Mhm. Aber das, was wir sehen und was wirklich einfach auch sehr bedenklich ist, weil es fast niemanden im politischen Spektrum gibt, der dem noch etwas entgegensetzt, ist die Tatsache, dass es der AfD gelungen ist, Agenda-Setting zu betreiben und ihre Geschichte oder ihre Behauptung, sowohl die Bildungskrise als auch die Wohnungskrise als auch andere Krisen, die es in Deutschland schon lange gibt, hängen alle mit der Migration zusammen, alle mit der Zuwanderung. Und wenn wir die Zuwanderung besser in den Griff kriegen und möglichst viele Leute loswerden, dann geht es Deutschland gut. Und wie das klappen soll, wenn wir bei einem Fachkräftemangel 7 Millionen Leute brauchen, das frage ich mich.
Also ich glaube, hier ging gerade was durcheinander. Mhm. Dieses mit den Zentren, ja, das steht im Koalitionsvertrag der Ampel. Das ist keine AfD-Idee. Und die werden auch nicht nach Libyen kommen. Im Gegenteil, schon jetzt gibt es Migranten, die aus Libyen ein UNHCR-Verfahren bekommen in Ruanda. Also da ist schon mit...
Fänden Sie Ruanda denn gut, wo die Menschenrechte eingeschränkt sind, was eigentlich alle wissen,
also
es ist nicht wirklich ein Rechtsstaat?
Vorsicht. Das UN-Flüchtlingswerk nimmt Leute aus Libyen, wo die Milizen sind, und bringt sie nach Ruanda, wo unter der Ägide dieses UN-Flüchtlingswerk geguckt wird, wie man diesen Leuten helfen kann. Das ist selbstverständlich ein Fortschritt. Es kann doch nicht sein,
dass von Libyen nach Ruanda, aber von Deutschland nach Ruanda?
Nein, Deutschland redet überhaupt nicht über Ruanda. Wer über Ruanda redet, ist Großbritannien.
Hat geredet,
Hat geredet. Ja, auch das ist, die Geschichtsentscheidung ist ja noch anhängig. Aber die Idee, also man muss die Idee ja gar nicht mitgehen, aber man darf sie nicht gleich als faschistoid diffamieren. Die Idee, dass Leute, die Schutz bekommen, Schutzanspruch haben, diesen bekommen, ohne eine darüber hinausgehenden Sog auszulösen, ist eine Idee, wo sich jemand einen Kopf gemacht hat, wie können wir ein Asylrecht bewahren? Und das kann man anerkennen, auch wenn man dagegen ist.
Ja, also ich habe jetzt wahnsinnig viel dazu auch gelesen und mir ist eigentlich bis heute nicht klar, wer da die Asylverfahren überhaupt führen würde. Vielleicht können Sie das erklären. Wäre das die UNO oder die UNHCR oder wären das die Ruanda vor Ort?
Oder wenn es Ruanda wäre oder
ein anderes Land? Also wie gesagt, was jetzt schon passiert aus Libyen, das macht der UNHCR. Und die britische Regierung hat einen Prozess vor einem ihrer Gerichte verloren und die gesagt haben, das kann nicht die ruandische Regierung machen. Aber zum Beispiel gerade vorgestern hat Albanien gesagt, wir nehmen gerne zwei Zentren, wo Leute, die im Mittelmeer aufgegriffen werden, zu uns kommen und wir machen das Asylverfahren für euch.
So, das ist die Erklärung. Finden Sie es denn gut, Frau Gerster?
Wenn es Länder gäbe, die, wo man sicher sein könnte, dass sie nach rechtsstaatlichem Verfahren das durchführen würden und sich dazu bereit erklären. Die Idee dahinter ist ja, dass sich die Menschen dann gar nicht mehr vielleicht auf den Weg machen über das Mittelmeer und da ihr Leben aufs Spiel setzen. Das ist ja eigentlich eine gute Idee. Und dass dann diese schrecklichen Zahlen an Toten zurückgingen. Insofern, wenn das so wäre, aber bis jetzt schreit ja kein Land hier. Also von Albanien habe ich jetzt noch nichts gehört. Ich dachte, es wäre vielleicht realistischer, dass man einzelne Migrationsabkommen mit einzelnen Ländern, was ja auch Scholz und Faeser jetzt, wo die ja auch schon dran sind, mit einzelnen Ländern abschließt, dass die ihre eigenen Landsleute zurücknehmen und dafür Visaerleichterungen bekommen und auch Arbeitsmigranten eher nach Deutschland bekommen.
Erstmal muss ja auch die deutsche Politik sich darüber einig sein. Widerspruch gab es für diese Asylzentren an den Drittstaaten heute von den Grünen im Bundestag. Also wir werden sehen, wo das rauskommt. Ricarda Lang ist gleich hier und diskutiert. Sie diskutiert mit Hubert Aiwanger. Deswegen würde ich Sie gerne vorher etwas fragen. Wenn wir über Zuwanderung sprechen, gibt es im Moment den sehr klaren Vorwurf, die zugewandert sind die, die jetzt demonstrieren und sich antisemitisch zeigen. Hubert Aiwanger hat ihn erhoben und sagt eben das hier. Man sieht, dass hier israelfeindliche und antisemitische Demonstrationen sind, wo tausende Menschen skandierend durch die Straßen ziehen, vor allem aus dem islamistischen Umfeld. Das hat man zu lange totgeschwiegen, weggelächelt und niemand sollte darüber reden. Jetzt sieht man, dass man sich Unsinn ins Land geholt haben. Einige sagen, Frau Gerster, gerade Hubert Aiwanger sei der Falsche für diese Botschaft, denn er hatte in seinem Wahlkampf mit der sogenannten Flugblatt-Affäre zu kämpfen, wo ihm selbst Antisemitismus vorgeworfen wurde. Wie sehen Sie das?
Das würde ich ähnlich sehen. Ist jetzt schwierig, weil er hier sitzt, aber ich würde auch sagen, sita cuisis. Also wenn du mal in dem Fall geschwiegen hättest, wäre besser gewesen, wenn man selbst so ein Flugblatt entweder verfasst oder verbreitet hat, das wissen wir ja nicht genau, muss man jetzt nicht als Erster mit dem Finger auf die anderen zeigen.
Mhm. Frau Sikri, wie sehen Sie das?
Man erlebt es im Moment sehr oft, dass sehr viel über diesen anscheinend so extrem verbreiteten islamischen Antisemitismus gesprochen wird und dabei der deutsche Antisemitismus sehr unter den Tisch fällt. Und man könnte den Verdacht haben, das ist auch genauso gewollt.
Mhm. Frau Alexander, kann man jemanden nach 35 Jahren, das war ja auch etwas, was im Raum stand, etwas vorwerfen, was er gemacht hat, als er 16 war?
Das ist ja aber schon wieder eine neue Frage. Ich war noch bei Ihrer alten Frage, weil ich die Antworten ganz erstaunlich finde.
Ihnen alle Fragen stellen.
Ja, aber wenn der Satz stimmt, dann kann man doch nicht sagen, der stimmt nicht, weil der Aiwanger den sagt. Also wenn der Satz stimmt, dass wir muslimischen Antisemitismus erlebt haben in den nächsten Tagen, gesagt. Dann kann man deutlich sagen, der Aiwanger darf es nicht sagen.
Das ist das, was wir nachher diskutieren.
Die Aussage ist ja nicht.
Wenn man selber mit Antisemitismus in Verbindung gebracht war und sich auch nicht so weit davon, so glaubwürdig entschuldigt hat, dass es sozusagen ganz von ihm gefallen ist, dann muss man nicht derjenige sein, der darauf aufmerksam macht, als Erster. Das habe ich gesagt.
Nur, das war ja auch die erste Frage, denn über das, was auf den Straßen in Deutschland passiert, werden wir reden, Herr Alexander, und auch über diesen in dem BKA-Sprech heißt das religiös, ideologisch motivierten Antisemitismus. Aber die Frage trotzdem, wenn jetzt Herr Aiwanger hier ist, das ist ja die Debatte auch gewesen im Wahlkampf in Bayern, darf man jemanden 35 Jahre später etwas vorwerfen, was er als 16-Jähriger getan hat oder getan haben soll?
Ich fand, dass Herr Aiwanger das, was damals vorgefallen ist, nicht gut erklärt hat. Ich fand, dass er abgewiegelt hat und dass er dann im bayerischen Landtagswahlkampf also gesagt hat, ich werde hier verfolgt, und er hat sozusagen versucht, das politisch zu kapitalisieren. Und das finde ich falsch.
Okay, das gesagt haben, vielen Dank, um in diese Diskussion einzusteigen, in der es eben auch um Migration, Zuwanderung, Antisemitismus gehen soll und das, was die Grünen von den Freien Wählern trennt. Deswegen sind zwei Parteichefs heute hier, Ricarda Lang, Chefin der Grünen, und Hubert Aiwanger, eben Chef der Freien Wähler. Herzlich willkommen. Schönen guten Abend, danke. Herr Aiwanger, Sie sind Chef der Freien Wähler und seit heute wieder vereidigt als Wirtschaftsminister in Bayern. Der Wahlkampf, der Sie quasi zu diesem Wahlerfolg geführt hat, war überschattet von dieser Flugblatt-Affäre. Vorgeworfen ist Ihnen worden, dass Sie als 16-Jähriger in der Schultasche eben ein wirklich fieses Flugblatt hatten. Die Schule hat Sie zur Verantwortung gezogen. Dann kam das eben in diesem Wahlkampf hoch und wenn Sie jetzt heute mit ein bisschen Abstand drauf gucken, würden Sie etwas sehen, wo Sie sagen, da hätte ich es besser machen müssen in dieser Affäre?
Naja, im Nachgang kann man immer die Dinge so oder so bewerten. Zunächst mal wundert es mich, dass die Dinge immer wieder hochgekocht werden, was vor fast 40 Jahren gewesen ist. Auf der anderen Seite muss ich weiterhin feststellen, es war eine Schmutzkampagne, die gegen mich gerichtet war. Es waren hier Behauptungen, die schlichtweg nicht gestimmt haben. Ich sei der Verfasser gewesen und dergleichen mehr. Und die Bürger haben es bewertet mit einem spitzen Wahlergebnis. Dort, wo ich namentlich gewählt werden konnte, hatte ich überall um die 40%, in meinen Heimatregionen bis zu 60% und mehr. Also die Wähler haben es so eingeordnet, dass das eine Schweinerei ist, jemand fast 40 Jahre später mit Dingen zu konfrontieren, die überwiegend nicht mal gestimmt haben, wie sie dargestellt worden sind. Und das ist nach wie vor meine Einschätzung. Man muss die Dinge jetzt, was momentan los ist, bewerten und nicht sagen, der Aiwanger darf nichts mehr sagen, weil er vor 40 Jahren irgendwas, einen Vorwurf gegen ihn erhoben wird. Dann können wir alle zusperren hier, dann darf keiner mehr was sagen.
Genau darum ging es mir jetzt gerade. Also jetzt haben Sie gesagt, was alle anderen falsch gemacht haben, legitim. Aber ich hatte Sie ja gefragt, ob Sie etwas erkannt haben, was Sie falsch gemacht haben. Sie haben ja irgendwann mal auch gesagt, ich habe Scheiß gemacht, ich habe Mist gemacht. Was genau haben Sie denn als Scheiß gemacht?
Das war allgemein gemeint, dass man als Jugendlicher natürlich viel Mist macht. Ich glaube, dass es keinen gibt, der keinen Mist macht, und so war es gemeint.
Antisemitismus ist natürlich in Deutschland nochmal was anderes.
Ich war kein Antisemit und bin keiner, und es ist auch kein Hinweis, dass ich Antisemit wäre oder gewesen wäre. Es wird mit diesem Flugblatt alles Mögliche in Verbindung gebracht, aber nochmal, es gibt hier die eidesstaatlichen Aussagen, wer es geschrieben hat, das war nicht ich. Und
was haben Sie dann also gemeint, wenn Sie gesagt haben, ich habe Scheiße gemacht?
Ja, ich habe gesagt, allgemein als Jugendlicher hat man alles Mögliche an Unsinn gemacht.
Sehen Sie einen Unterschied zwischen antisemitischem Unsinn, wenn es denn einer wäre, und dieses Flugblatt ist fies, also da wird quasi ein Scherz gemacht über Freiflüge durch den Schornstein in Auschwitz. Ist das ein Unterschied zu anderen Sachen, die man als Scheiß gemacht hat?
Natürlich, also nichts ist miteinander vergleichbar. Äpfel und Birnen kann man nie vergleichen, aber wie gesagt, ich bin der Meinung, dass man hier nicht ewig drin rumwühlen sollte. Wenn man das tun will, soll man es tun, dann kann ich mich dagegen nicht wehren. Aber meine Meinung ist, wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen.
Sitze ich jetzt im Glashaus?
Nein,
oder was?
Nicht Sie, aber auf alle Fälle die Journalisten, die mich damals vorführen wollten. Eine Süddeutsche, die mir mit dieser Kampagne Antisemitismus anhängen wollten und selber aber ein grausames Flugblatt hunderttausendfach verbreitet haben, mit dem Ziel, mich zu beschädigen, aber ohne Not dieses grässliche Flugblatt für die ganze Welt lesbar verbreitet ja. haben. Also wenn man dieses Thema schon so gräuslich findet, was es ja ist, dann muss man es nicht millionenfach am Ende den Menschen zum Lesen geben, nur um den Aiwanger eine mitzugeben. Ja. Darum geht es doch.
Es geht um Antisemitismus, deshalb nehme ich jetzt Frau Lang mit rein. Also es gibt ja den Vorwurf von jüdischer Seite jetzt, dass sozusagen der Umgang wiederum mit der Affäre den Juden in Deutschland keinen Dienst erwiesen hat. Wie sehen Sie es?
Naja, ich meine, gerade haben Sie das Problem noch mal ganz eindeutig gezeigt. Das wird einfach zur Seite gewischt, dann redet man von Mist in der Jugend, von Äpfel und Birnen. Ganz ehrlich, wenn ich an Mist in der Jugend denke, dann denke ich daran, dass ich zu viel Alkopops getrunken habe und nicht, dass antisemitische Flugblätter verbreitet werden. Da werden die Bedenken von Jüdinnen und Juden, die ja immer wieder geäußert werden, auch einfach zur Seite gewischt. Und vor allem begehen sie eine Täter-Opfer-Umkehr. Das heißt, statt über das Thema Antisemitismus, Erinnerungsarbeit, Staatsressort in Deutschland zu sprechen, machen sie sich selbst zum Opfer, zentrieren ihre eigenen Bedürfnisse und ich finde, das ist einfach unverantwortlich.
Sie müssen aber wissen, was Sie mir hier vorwerfen. Was wird mir vorgeworfen? Mir wurde vorgeworfen, ich sei Urheber gewesen und was weiß ich noch alles?
Das war Ihr Bruder.
Ich habe Ihnen Ihren Umgang vorgeworfen. Ja, ja. Mir geht es gar nicht um den 17-jährigen Hubert Aiwanger, sondern mir geht es um den, ich kenne ganz genau das Alter nicht, 52-jährigen Hubert Aiwanger, der mir hier gerade gegenüber sitzt und der mit diesem Thema nicht verantwortungsbewusst umgeht, sondern das einfach wegwischt, das kleinredet, das relativiert.
Stimmt doch
gar
nicht.
Ich muss sagen, gestern gab es einen Lagebericht von der Bildungsstätte, vom Haus der Wannsee-Konferenz. Da wurden Sie als Negativbeispiel genannt. Das muss man als Wirtschaftsminister erstmal hinbekommen, in einem Lagebericht zu Antisemitismus aufzutauchen. Das kann man nicht einfach nur als Schmutzkampagne
nennen Sie doch
auch
Ihre Claudia Roth und so weiter und die antisemitischen Vorfälle von Grünen, die volljährig waren und sich dann hier deutlich antisemitisch äußern, das wischen Sie wieder weg.
Ich weiß gerade nicht, welchen Vorfall Sie meinen.
Ja, Herr Aiwanger, wollen wir einmal, aber gerne auch danach über Antisemitismus anderer, da müssen wir ja drüber reden, aber jetzt einfach nochmal zu der Sache, was ich Ihnen einfach gerne noch einmal als Argument und dann können wir auch weitergehen, hinlegen möchte, ist zum Beispiel eine Stimme wie die von Hanna Weiler. Sie ist Präsidentin des Jüdischen Studierenden, der Jüdischen Studierendenunion und die sagt, dass Hubert Aiwanger im Amt verbleiben darf, wird sich negativ auf die jüdische Community in Deutschland auswirken. Jüdinnen und Juden wird damit klar signalisiert, dass ihre Stimme am Ende des Tages nicht viel wert sind und sie sich bei den konsequenten Bekämpfung von Antisemitismus oft nicht auf die Politik verlassen können. Ich könnte jetzt noch den Josef Schuster zitieren, der Ähnliches sagt. Die Frage ist eben, wie geht man mit auch dem Antisemitismus um, der einfach in Deutschland passiert? Und macht man sich da mit eben dem Vorwurf dann, setzt man sich dem Vorwurf auf, wenn ich damit schon nicht ehrlich umgehe, dann kann ich eben auch nicht offen über Antisemitismus anderer reden.
Also ich glaube, dass wir hier momentan aggressiven Antisemitismus auf den Straßen sehen, wo erwachsene Menschen ja mit Landfriedensbruch ähnlichen Vorgehen gewalttätig, bedrohlich auf jüdische Einrichtungen einwirken, auf jüdische Menschen einwirken. Das wird in meinen Augen weggewischt von einer linken Medienlandschaft, die dem Aiwanger nachläuft, was der vor 40 Jahren vielleicht getan haben könnte, wo man viel hineininterpretiert und diese Dinge aktuell nicht so hören will.
Das ist, dass sie die Starbucks angegriffen. Passieren. Wir werden das hier thematisieren, aber mir geht es trotzdem auch nochmal um die Frage einfach, also ich kann doch aufhören. Sie sagen, es ist alles okay, ich habe mich bei wem auch immer entschuldigt. Wofür eigentlich?
Für alle möglichen Fehler, die ich gemacht habe, vielleicht auch in der mangelnden Demut, das wurde ja von mir erwartet. Ich hätte noch sehr viel demütiger reingehen müssen von der ersten Stunde an. Demut, Demut, Demut war immer die Forderung. Wie viel Demut muss man denn zeigen? Wenn man sich entschuldigt, dann kann man immer noch mehr erwarten. Aber die Frage ist auch, was will man eigentlich erreichen? Und man wollte erreichen, Aiwanger politisch zur Seite zu räumen. Der Lehrer hat damals gesagt, er will Aiwanger stürzen. Mhm. Die Süddeutsche hat sich zum Komplizen dieses Lehrers gemacht, hat ja mit Falschbehauptungen agiert und ich soll mich dann entschuldigen.
Sie haben sich entschuldigt. Meine Nachfrage war ja nur bei wem. Ich habe es nicht verstanden.
Aber man muss doch mal sagen, wenn wir hier so ein Zitat sehen, wie wir es gerade gesehen haben, von einer jungen Jüdin, die sagt, man kann sich an vielen Stellen auf die Politik nicht verlassen, im Kampf gegen Antisemitismus, muss das auch jedem Demokraten, jeder Demokratin Sorge machen. Denn ganz ehrlich, viel zu häufig wird so getan, getan, als wäre Antisemitismus vor allem ein Problem von Jüdinnen und Juden. Ja. Die haben da ein Problem, die müssen sich im Zweifelsfall darum kümmern. Das ist kein Problem von Jüdinnen und Juden, die in diesem Land leben, sondern Antisemitismus ist ein Angriff auf unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung. Das geht uns alles an. Und solche Zitate, wo junge Jüdinnen dieses Gefühl haben, das können wir nicht akzeptieren.
Meinen Sie denn, die Juden können sich auf die Grünen verlassen, ja, bezüglich Antisemitismus? Ja,
ja,
mit der Zuwanderungspolitik der Grünen, wo sie wegschauen, wenn Antisemiten ins Land kommen. Sie können sich auf die Grünen verlassen. Glauben Sie das?
Ich habe mich wie alle aus meiner Partei ganz klar positioniert, als wir zum Beispiel gesehen haben, wie jetzt auf Straßen in Berlin, in Deutschland, der furchtbare Terror der Hamas gefeiert wurde, dass es dafür keine Akzeptanz und Toleranz geben kann. Aber ich glaube, wofür das gerade stellvertretend steht, was wir sehen, ist ein Problem, das wir oft erleben in Deutschland. Mhm. Und zwar, dass man Antisemitismus dann benennt, wenn es für einen selbst bequem ist und dann wegschaut, wenn es eher unbequem ist. Also diejenigen, die zwar den Finger in die Wunde halten, wenn es um rechtsextremen Antisemitismus geht, aber wegschauen in linken Kreisen. Diejenigen, die es zwar in muslimischen Communities benennen, aber den Antisemitismus in der Mitte der Gesellschaft verschweigen. Diejenigen, die es bei links benennen, aber bei rechts wiederum wegschauen. Und ich finde, davon müssen wir endlich wegkommen. Denn wenn man Antisemitismus nur dann benennt, wenn es bequem ist, dann geht es nicht um den Schutz von Jüdinnen und Juden, sondern geht es um die eigene politische Profilierung. Und wir müssen ganz klar sagen, wir kämpfen gegen jede Art von Antisemitismus, egal woher er kommt.
Wir kommen
so einig.
So, und bevor wir jetzt zu der Migration kommen, das ist tatsächlich ein Thema, einfach noch eine Zahl, die kommt vom letzten Jahr, vom Bundesinnenministerium, 84%. Antisemitischer Taten gingen eben nicht auf das Konto von Zuwanderern, sagt diese Statistik, sondern auf das Konto von Rechtsradikalen. Sie sagen dennoch, die Deutschen haben sich Unsinn ins Land geholt. Wie genau meinen Sie das?
Ja, man sieht ja diese aggressiven Demos, die wir die letzten Wochen gesehen haben, mit überwiegend auch islamistischen Elementen dabei, die hier wirklich aggressiv gegen Israel vorgehen, die gegen israelitische Einrichtungen hier vorgehen. Das ist Unsinn, den wir uns ins Land geholt haben. Wir haben uns Antisemitismus ins Land geholt, importiert, ohne Not. Wir haben zu tun mit dem Antisemitismus, der historisch bei uns ist und so weiter.
Wäre jetzt welche genau auf diese Demonstrationen ausgesehen?
Ja, dass man hier härter durchgreift, dass man die so nicht zulässt, wenn die gewalttätig werden, wenn die aus dem Ruder zu laufen beginnen, dass man die Leute auffordert, diese Veranstaltungen zu verlassen.
Das passiert
nach und die Polizisten.
Die sind am Rande der Einsatzfähigkeit, die sind teilweise am Zahnfleisch daherkommen, weil diese Demos zu viele werden, zu ausufern sind.
Also wie lieber gesagt, verbieten
diese Starbucks-Angriffe.
Wären Sie dafür, das zu verbieten, damit die gar nicht erst stattfinden?
Also wenn man sieht, dass die Polizei überfordern, wenn man sieht, dass die gegen Israel am Ende gerichtet sind, dann würde ich die verbieten. Ja, und ich würde Menschen, die dort aggressiv auftreten, auch am Ende abschieben, wenn sie den deutschen Pass nicht haben.
Frau Lang.
Also erstmal, ich finde, die Demonstrationsfreiheit ist ein riesig wichtiges Gut in Deutschland. Und deshalb wäre ich sehr vorsichtig mit pauschalen Verboten, denn das ist Teil unserer demokratischen Ordnung. Aber was nicht Teil dieser demokratischen Ordnung ist, ist Antisemitismus, ist Volksverhetzung, ist die Verherrlichung von terroristischer oder islamistischer Gewalt. Und wenn es dazu kommt auf diesen Demonstrationen, muss mit aller Härte des Rechtsstaats eingegriffen werden. Das ist klar. Das tun die Sicherheitsbehörden auch. Dafür müssen sie ausgestattet werden. Und es gibt die Möglichkeit der Ausweisung innerhalb unseres Rechtsstaats. Ich will aber auch sagen, man macht es sich zu leicht, wenn man so tut, als ob sich ein Problem einfach wegschieben lässt. Wir reden über Menschen, die häufig nicht seit ein paar Monaten hier leben, sondern in der zweiten, in der dritten, der vierten Generation hier leben, die den deutschen Pass haben. Das heißt, wir haben ein Problem hier in Deutschland. Und ich finde, da brauchen wir eine Mischung, innenpolitische Härte, Vereinsverbote durchgreifen auf der einen Seite, aber auch Integrationsbemühungen. Denn wir müssen es ja hinbekommen, Staatsressort, Schutz Israel, das in einer Einwanderungsgesellschaft nicht als frommen Wunsch, sondern wirklich zur Realität werden zu lassen.
Wir haben eine Zuwanderung derzeit von rund 1.000 Menschen pro Tag. Über 300.000 werden in diesem Jahr nach Deutschland kommen, viele aus diesen Kulturkreisen. Und viele werden auffällig bis hin zu Gewalttaten, nicht nur im Hinblick auf Antisemitismus, sondern auch Schlägereien, Gewalttaten und so weiter. Und diese Menschen, da tun sie zu wenig als Ampel, um die wieder außer Landes zu bekommen oder gar nicht erst ins Land zu lassen.
Der große Teil der Menschen, der im letzten Jahr zu uns gekommen ist, kam aus der Ukraine, wo wir uns als als Deutschland richtigerweise entschieden haben,
plus viele
die
andere
sehr schnell in Schutz zu bringen aufgrund des völkerrechtswidrigen Angriffskriegs Wladimir Putins auf die Ukraine. Und ich finde ehrlich gesagt, da haben unsere Kommunen, Bürgerinnen und Bürger, die Menschen aufgenommen haben, Ehrenamtliche, die geholfen haben, Bürgermeister, Wahnsinniges geleistet, diese Menschen aufzunehmen. Dafür kann man nochmal stolz sein in diesem Land. Und jetzt geht es aber darum, dass einige dieser Kommunen tatsächlich an die Grenzen des Machbaren kommen. Und dann brauchen wir aber nicht irgendwelche Schlagzeilen oder die alle wegmachen, was im Rechtsstaat gar nicht funktioniert, sondern müssen wir ganz konkret schauen, wie können wir diesen Kommunen helfen. Mit mehr Geld, das wurde am Montag beschlossen, schnelleren Verfahren, mit einer Migrationsabkommen, damit die Menschen, die rückgeführt werden, überhaupt auch von den Herkunftsländern aufgenommen werden. Daran scheitern nämlich die meisten Rückführungen gerade in Deutschland. Und ich finde, und ich bin froh, dass wir da ein paar Schritte gehen, mit der Aufhebung von Arbeitsverboten. Denn ganz ehrlich, hier sucht vom Handwerker bis zum Bäckerbetrieb jeder händeringend nach Arbeits- und Fachkräften. Da muss doch klar sein, die Menschen, die hier sind, die arbeiten können, die sollen auch arbeiten.
Ja, bitteschön. Aber Sie geben ja das Bürgergeld auch Menschen, die arbeiten könnten und gar nicht arbeiten wollen, auch Deutschen. Also Sie haben ja mit dem Bürgergeld die Tür geöffnet, dass wir viele Menschen jetzt im Bürgergeld haben, die arbeiten könnten. Und Sie erhöhen das Bürgergeld nochmal von 500 auf 560 Euro, was dazu führt, dass noch weniger Menschen arbeiten wollen. Wir haben auch bei den Ukrainern den deutlich niedrigsten Anteil von Menschen, die bei uns arbeiten im Vergleich mit den europäischen Nachbarländern, weil die bei uns Wohnung, Heizung und 560 Euro dann bekommen. Das verdient nicht mal ein Mindestlohnempfänger.
Das stimmt nicht.
Natürlich ist
das so. Das
ist
nachgewiesen, dass man, wenn man mehr arbeitet, beziehungsweise wenn man arbeitet in Deutschland, immer mehr hat, als wenn man das Bürgergeld
angewiesen ist. Vielleicht 100 oder 200 Euro und arbeitet 40 Stunden.
Das ist auch richtig so. Und ganz ehrlich, wenn wir dafür sorgen wollten, dass sich Arbeit noch mehr lohnt in Deutschland, dann sind wir gerne dabei.
Grundsätzlich.
Erhöhung des Mindestlohns, mehr Tarifbindung. Damit würden wir wirklich dafür sorgen, dass sich Arbeit lohnt in Deutschland.
Damit unsere Wirtschaft noch weniger wettbewerbsfähig ist und noch mehr Firmen weggehen. Sie müssen die Steuern senken, sie müssen mit der Einkommensteuer runter. Nicht, dass schon der Mindestlohnempfänger zahlt schon Steuer. Der sagt doch, ich bin doch blöd, wenn ich ohne Arbeit Wohnung, Heizung und 560 Euro kriege.
Ja.
Dann arbeite ich doch nicht 40 Stunden, um 2.000 Euro zu kriegen, minus 400 Sozialabgaben oder 1.600, minus 150 Steuern. Dann hat er weniger als ein Bürgergeldempfänger.
So, sie kommen aus einer Familie, die Sozialhilfe bezogen hat. Das ist sozusagen dann jetzt die Frage, macht man sich da bequem in der Hängematte?
Ich komme tatsächlich nicht aus einer Familie, die Sozialhilfe bezogen hat. Ich komme aus einer Familie, meine Mutter war Sozialarbeiterin.
So,
das heißt, ein Job, wo man gut in die Runden kommt, aber wo jetzt nicht nochmal das Extra drin ist oder sowas. Aber ich kann ehrlich gesagt wenig damit anfangen, hier Gruppen gegeneinander auszuspielen.
Man muss Probleme benennen.
Dass das Problem in diesem Land diejenigen sind, die auf das Bürgergeld angewiesen sind. Denn am Ende hat derjenige, der im Niedriglohnsektor arbeitet, der hat von einem niedrigeren Bürgergeld überhaupt gar nichts. Der hat was davon, dass wir zum Beispiel endlich ein Bundestariftreuegesetz auf den Weg bringen, wo klar ist, wenn der Staat als Auftragsträger aufträgt, dann wird nach Zukunft nach Tarif bezahlt. Also kein staatliches Geld mehr für Lohndumping. Das hilft Menschen im Niedriglohnsektor nicht.
Wenn Sie einen Arbeitgeber finden, der für gewisse Niedriglohntätigkeiten dann 14, 15 Euro bezahlt, wie Sie sich das wünschen, den werden Sie nicht finden. Stellen Sie doch Personen ein und bezahlen die auf diesem Niveau, wenn die vielleicht schlechte Ausbildung haben. Oder eben
Leute einstelle und dann nach dem Mindestlohn bezahle.
Mitten in der sozialpolitischen
Keine Angst, unsere Mitarbeiter sind besser bezahlt.
Ja, weil die vom Staat bezahlt werden bei Ihnen, aber nicht von Ihnen erwirtschaftet werden müssen.
Die Parteien erwirtschen das nicht selbst, das stimmt. Ja, ja. Aber ehrlicherweise, wir haben immer wieder die Unkenrufe gehabt, innerhalb der letzten Jahre, der Mindestlohn wird zu einem wirtschaftlichen Fiasko führen. Und das Gegenteil ist passiert, weil am Ende gute Löhne auch eine gute Binnennachfrage bedeuten.
Wir haben derzeit von den Unternehmen die Meldungen, dass Menschen aus Niedriglohn ins Bürgergeld übergehen.
Es ist sehr spannend, den beiden zuzuhören, weil sie tatsächlich sehr unterschiedliche Menschen- und Wirtschaftsbilder haben. Trotzdem eines noch zur Migrationspolitik, denn das, was da jetzt beschlossen worden ist, kommt ja auch von Ihnen. Herr Kretschmann war mit dabei, das ist der Ministerpräsident von Baden-Württemberg, hat sich auf die Seite der CDU-Länder geschlagen, eben bei der Forderung, dass man die Asylverfahren auch in Drittstaaten durchführen soll. Sind Sie eigentlich auch damit einverstanden?
Ich sehe das sehr kritisch. Also ich muss erst mal sagen, dass was da am Montag passiert ist, dass man es über Parteigrenzen wegbekommen hat, zwischen Bund und Länder zu einer gemeinsamen Einigung zu kommen. Ja. Nachdem wir ja wochenlang des Überbietungswettbewerbs, wer hat die noch härtere Forderung, wer bezieht rhetorisch noch etwas mehr hinbekommen haben, dass es hier eine gemeinsame Einigung gibt. Man könnte sagen, ein Deutschland-Pakt
Migration. Das wird jetzt geprüft.
Das ist eine gute Grundlage, dass wir es hinbekommen, dass jetzt die Kommunen finanziell besser unterstützt werden.
Das war nicht meine Frage.
Und es ist ein Prüfauftrag drin, was die Verfahren in Drittstaaten angeht. Für uns ist ist immer klar, jeder Vorschlag, der am Ende nicht nur geprüft, sondern umgesetzt wird, der muss dem Europarecht entsprechen. Und das kann ich mir an dieser Stelle ehrlich gesagt kaum vorstellen. Ich weiß gar nicht, um welche Staaten es da gehen soll, mit denen das gemacht werden soll. Und das Ruanda-Modell, wie es Großbritannien machen wollte, was gerichtlich gestoppt wurde. Also, dass Menschen, die schon mal dort angekommen sind, dann zurückgeschoben werden. Das widerspricht der Genfer Flüchtlingskonvention, das widerspricht der Europäischen Menschenrechtskonvention. Und das kann ich mir deshalb nicht vorstellen.
So, Herr Aiwanger, weil Sie gesagt haben, die Debatte muss noch geführt werden. Die Union hat ja schon gesagt, die Beschlüsse gehen Ihnen nicht weiter genug. Ich möchte Ihnen gerne das vorspielen, was Markus Söder jetzt nach diesem Gipfel gesagt hat und was er sich da noch vorstellen kann.
Das dauert ja alles und deswegen braucht es noch eine Zwischen- oder eine dauerhafte Lösung, dass eine Zurückweisung an den Grenzen möglich sein muss. Das gilt sowohl für das deutsche Grundrecht auf Asyl, das vielleicht zu ergänzen und zu erweitern, als auch aufgrund von europäischer Regelungen. Wir müssen eigentlich wieder handlungsfähig werden und sozusagen an den eigenen Grenzen entscheiden können, wer kommt ins Land und wer nicht.
Man muss da sehr genau hinhören und dann hört man, dass er gesagt hat, wir sollten das Asylrecht einschränken. Was genau, glauben Sie, meint er damit?
Ich glaube, dass wir wirklich als Staat die Kontrolle über unsere Grenzen wieder zurückgewinnen müssen, wenn wir schon sehen, dass wir viele Menschen sonst ins Land bekommen, die ihren Pass weggeschmissen haben und nicht mal mehr zugeben, wo sie herkommen, dann können wir sie nicht mehr zurückweisen in irgendein Land. Wir haben die Leute aber im System. Also müssen wir doch nach gesunden Menschenverstand. Dass ihr
Asylverfahren geprüft wird.
Genau. Müssen wir doch nach gesunden Menschenverstand an unseren Grenzen mit der Bundespolizei Menschen zurückweisen können, die aus Österreich, aus Tschechien, aus Polen kommen, weil sie dort nicht mehr verfolgt sind. Wenn sie schon dort ohne Pass ankommen an der polnisch-deutschen Grenze, muss ich doch sagen dürfen, wenn du schon nicht weißt, wo du herkommst, dann geh auch wieder zurück. Vielleicht fällt es dir wieder ein. Ich kann doch diese Leute nicht alle ins Land lassen und dann diskutieren, ob die Asylbewerberleistung Gesetz oder Bürgergeld bekommen, wir kriegen die alle nicht mehr los. Da machen wir uns doch zum Deppen der ganzen Welt.
Da muss ich jetzt mal nachfragen, weil die Genfer Flüchtlingskonvention zieht vor, wenn jemand hier ankommt, hat er erstmal das Recht, einen Antrag auf Asyl zu stellen. Er hat nicht das Recht, dass das automatisch positiv beschieden wird, sondern dann wird geprüft, ist diese Person bedroht, wird sie entweder verfolgt oder fliegt sie vor Krieg. Aber er hat das Recht, diesen Antrag zu stellen. Wenn Sie sagen, wer hier ankommt, der soll an der Grenze, ohne diesen Antrag zu stellen, ohne dieses Recht geltend zu machen, zurückgewiesen werden,
Thema sichere Herkunftsländer,
dann wollen Sie, dass Deutschland aus der Genfer Flüchtlingskonvention austritt.
Auf alle Fälle können wir so nicht weitermachen wie derzeit.
Ich will jetzt einmal die Frage, wollen Sie, dass Deutschland aus der Genfer Flüchtlingskonvention austritt?
Ich würde auf alle Fälle sagen, dass die Genfer Flüchtlingskommission nicht abdeckt, dass Leute, die aus Österreich kommen, in Deutschland ohne mit der Wimper zu zucken über die Grenze gelassen werden müssen, wenn sie ohne Pass kommen.
Ich habe Ihnen das gerade gesagt, was die Genfer Flüchtlingskonvention abdeckt, und zwar das individuelle Recht auf Asyl, also das Recht, einen Antrag zu stellen.
Genau.
Das, was Sie gerade gesagt haben, würde bedeuten, dass jemand austritt. Und ich will einmal kurz sagen,
Moment, die Genfer
Flüchtlingskonvention... Jetzt fassen Sie auf. Er kommt von Österreich nach Deutschland, in Grenznähe festhalten und mit einem Schnellverfahren prüfen, wo ist der her? Dann ist dieses Asylverfahren ja soweit gewährleistet, wenn er beweisen kann, er kommt aus einer Diktatur, wo er verfolgt wird, dann nehme ich den rein. Wenn der aber sagt, ich sage nicht, wo ich herkomme und du musst mich aber reinlassen, dann sage ich, nein, du kannst nicht beweisen, dann mache ich hier eben das Asylverfahren an der Grenze und schiebe den dann zurück, wenn ich dem nachweisen kann, dass aber er mich veräppelt.
Wie soll das denn praktisch funktionieren? Wollen
genauso wie wenn Sie den erst monatelang in der Unterkunft haben.
An der Grenze aufstellen.
Die Grünen
das haben macht die Schweiz so.
An der europäischen
das macht die Schweiz so.
Das wird übrigens gerade europäisch verhandelt.
Genau.
Aber das, was Sie sagen, wenn Sie zurückweisen, jetzt wird es ja ein bisschen durcheinander geworfen, jetzt ist plötzlich ein Schnellverfahren an der Grenze. Ja. Gerade eben war es noch einfach nur die Zurückweisung. Ich finde, Sie müssen sich schon mal klar machen, die Begriffe
das widerspricht
und
sich
auch
nicht.
Die
das kann man beides parallel
denen,
machen.
Spielen, ja, das wollen Sie jetzt wieder zurückweisen.
Ja.
Und das widerspricht, wie gesagt, der Genfer Flüchtlingskonvention. Ich finde,
ihr
wir müssen
höchstes
schon
Ding ist die Genfer Flüchtlingskonvention und wenn Deutschland draufgeht,
wir müssen
die Genfer
über praktische Lösungen
wir müssen
doch
aussteigen,
diskutieren,
wenn
wir die Kommunen unterstützen wollen. Aber das ist ja nichts, was ich mir ausgedacht habe, was im grünen Wahlprogramm steht, sondern das ist eine rechtliche Verpflichtung, die wir eingegangen sind und ein Recht
getan haben soll.
Die grüne Politik ist, dass sie Deutschland verändern wollen.
Ich habe jetzt
die Lehre
aus dem Nationalsozialismus, das ist die Lehre aus der Shoah, dass das individuelle Recht auf Asyl für uns gilt. Und ich finde, wie Sie damit umgehen, sagen, naja,
wir
das
holen,
hat für mich keine
wir holen
Bedeutung.
Uns momentan Leute ins Land.
Das zeigt wiederum, dass Sie Ihre Verantwortung als demokratischer Politiker an verschiedensten Stellen nicht gerecht werden.
Besser wie Sie.
Ich versuche mal, einen Punkt zu finden, ob ich einen Punkt finde, wo Sie bei der Zuwanderungsdebatte einer Meinung sind. Sind Sie der Meinung, wir brauchen Zuwanderung in den Arbeitsmarkt, ja oder nein?
Natürlich.
Ja, selbstverständlich.
Gut. Es gibt einen zweiten Punkt, wo Herr Aiwanger sagt, die Schnittmengen mit den Grünen haben Sie vor allem bei der Umwelt- und Energiepolitik. Man wäre nicht gleich draufgekommen, Herr Aiwanger. Ich möchte noch mal auf einen Moment im Juni kommen. Da waren Sie auf einer Demonstration in Erding. Es ging damals um das Heizungsgesetz, das vor allem eben die Grünen erfunden haben und ins Werk setzen wollten. Mhm. Und das war eine Demonstration. Der Satz, den Hubert Aiwanger damals gesagt hat, ist beinahe legendär geworden.
Jetzt ist der Punkt erreicht, wo endlich die schweigende große Mehrheit dieses Landes sich die Demokratie wieder zurückholen muss und denen in Berlin sagen, ihr habt's wohl den Arsch offen da oben, meine Damen und Herren.
Herr Aiwanger, ist die deutsche Demokratie so schwach, dass sie an einer Wärmepumpe scheitert?
Es ist auf alle Fälle so, dass die Ampel systematisch bei vielen Themen gegen die deutliche Mehrheit der Bevölkerung regiert. Das habe ich damals gesagt. Sie haben beim Heizungsgesetz gegen die deutliche Mehrheit regiert, beim Selbstbestimmungsgesetz, bei vielen anderen Dingen. Da sagt dann der Herr Habeck, wir sind nicht in der Politik, um beliebt zu sein, sondern wir ziehen unser Ding durch. Und damit beschädigen Sie die Demokratie, weil die Mehrheit der Bevölkerung sagt, ich will schon, dass die in unserem Sinne regieren und nicht ihr Ding durchziehen, nach dem Motto, einmal gewählt, 4 Jahre Narrenfreiheit. Und damit fahren sie den Karren an die Wand, damit machen sie die AfD stark, weil sie an der Mehrheit der Bevölkerung vorbeiregieren. Und so. Dieses Heizungsgesetz war ganz konkret ein Problem, wo viele Millionen Menschen Angst hatten um ihr Haus und so weiter. Und die Grünen haben gesagt, ist uns doch egal. So.
Und ich würde sagen, manche Menschen haben diese Ängste auch ganz bewusst und manchmal auch ein bisschen an den Fakten vorbei gefüttert. Ich muss sagen, der zweite Teil, zu sagen, die haben den Arsch offen, damit kann ich gut leben. Man muss in der Politik sich nicht gegenseitig mit Samthandschuhen anfassen. Man kann mal deutlich Worte finden. Man kann auch mal unpassende Worte finden. Das ist alles gut. Aber wenn Sie gerade die AfD angesprochen haben, ich glaube, wenn eines die AfD stark macht, dann, wenn ein demokratisch gewählter Politiker von einer Partei wie den Freien Wähler, der Vizeministerpräsident eines Landes, sich hinstellt und impliziert, wir hätten keine Demokratie in Deutschland. Natürlich haben wir eine Demokratie.
Ihr regiert gegen die Mehrheit.
Nein, Sie haben gesagt, wir müssen die Demokratie zurückholen. Ja. Ich muss mir nur was zurückholen, was weg ist.
Die Mehrheit,
das heißt, die Mehrheit
muss wieder ernster genommen werden.
Nein.
Und es muss Politik für die Mehrheit gemacht werden.
Aber das haben Sie nicht gesagt.
Das
haben Sie
so nicht gesagt. Das ist mit dem Wort die Demokratie zurückholen,
heißt,
dass die Demokratie wieder gelebt werden muss.
Zurückholen,
weil Sie sie nicht mehr leben.
Weil Sie die Demokratie nicht praktizieren.
Weil die Ampel die Demokratie nicht praktiziert. Nein, Sie stärken die AfD, nicht ich.
Wissen Sie, was passiert, wenn Sie beide gleichzeitig reden?
Man versteht niemand mehr.
Genau. Herr Aiwanger, Sie haben es genau so gesagt, dass wir uns die Demokratie zurückholen.
Ja, genau, aber
das
Sie
impliziert
doch
ja, dass
Sätze
es jemand geklaut
anhören.
Hat.
Sie müssen ja die Sätze vorher anhören, wo ich eindeutig gesagt habe, wieder Politik für die Mehrheit zu machen und nicht gegen die Mehrheit, also die Demokratie zurückholen, wieder für die Mehrheit Politik machen. Wenn man das missverstehen will, kann man es missverstehen. Ja. Und Sie wollen es missverstehen,
ganz
aber jeder, der dort war, hat es verstanden.
Was mich jetzt wundert, was meinen Sie genau, wenn Sie sagen, Sie haben in der Energiepolitik und im Umweltschutz Schnittmengen mit den Grünen.
Und jetzt passen Sie auf, nur letzter Satz. Ihre Bundesgeschäftsführerin hat gesagt, wir müssen die Demokratie zurückerobern. Wissen Sie das? Ihre grüne Bundesgeschäftsführerin hat gesagt, wir müssen die Demokratie wieder zurückerobern, also mit Gewalt zurückholen. Da haben Sie nicht protestiert
dagegen.
Das
habe ich auch,
das gehört.
Gerade reden.
Okay, dann googeln Sie das mal, wenn Sie es nicht hören.
Das google ich sehr gerne.
Okay, zurückerobern, zurückholen, semantische Unterschiede.
Das ist schon mehr wie semantisch.
Die Gemeinsamkeiten bei der Energiewende, wo glauben Sie, sind die bei Herrn Aiwanger zu sehen, der Wirtschaftsminister in Bayern ist?
Naja, das muss wahrscheinlich Herr Aiwanger beantworten, aber ehrlich gesagt würde ich sagen, wir könnten ja ganz schön viel hinbekommen mit Bundesregierung und Bayerischer Landesregierung zusammen, wenn beide an einem Strang ziehen würden. Ich nehme mal zwei Beispiele. Der Ausbau der Windkraft hat in Bayern über Jahre hinweg stagniert. Dabei gibt es dort ein riesiges Potenzial. Ich war jetzt erst während dem Wahlkampf da, war dort im Forst unterwegs
und habe
dort gesehen, gab ein bisschen Wind, habe dort gesehen, auch den gab es, habe dort gesehen, ein Wald, das dort in den Bayerischen Forst oder sozusagen den Staatsforst gebaut wurde, das erste Windrad. Vor 10 Jahren. Und seitdem ist dort einfach nichts passiert. Und Stromtrassen, die sich jetzt als das Nadelöhr der Energiewende rausnehmen. Wenn Sie sagen, wir haben da viele Gemeinsamkeiten mit der Energiepolitik, dann würde ich sagen, dann geht Bayern jetzt voran, baut die Stromtrassen aus.
Sie wollen ja in den Bundestag, Herr Aiwanger. Das wäre sozusagen dann die erste Gemeinsamkeit, die Sie dann mit den Grünen da verhandeln können, oder?
Also wir haben in Bayern mit Abstand die meiste Photovoltaik. In Bayern ist sehr viel Sonnenstrahlung, aber vergleichsweise wenig Wind im Vergleich zu Norden. Der Norden hat sehr wenig PV,
dann
dafür mehr Wind.
Stromtrassen, um ihn
runterzubringen. Zweitens hatten wir bis vor knapp einem Jahr eben die 10H-Regel, die wir nicht erfunden haben als Freie Wähler, die wir durchlöchert haben. Und ein Windrad zu planen und zu bauen, dauert eben mehrere Jahre. Wir haben jetzt seit einem Jahr erst diese 10H-Regel, also das Windrad muss 10-mal so weit weg sein vom Dorf, wie es hoch ist, als Freie Wähler gelockert. Und jetzt gibt es hunderte Anträge auf Windräder. Wir kommen dort voran, aber jetzt brauchen wir auch die Investoren, die 11 Millionen Euro auf Tisch blättern für ein Windrad. Die also sagen, im selben Windrad in Brandenburg habe ich den doppelten Windertrag. Also insofern müssen wir jetzt erst schauen, ob wir genügend
Investoren. Aber Sie wollen das, habe ich jetzt verstanden.
Ja, natürlich, natürlich. Genau. Das ist so. Ja bekannt, oder ist es nicht bekannt? Ja, gut. Doch,
wir mir ging es einfach darum, dass wir bei all den Differenzen, die Sie hatten, zumindest eine noch finden, wo sie gemeinsam sind. Die Windräder sind in Bayern nicht unerwünscht.
Die kommen die nächsten Jahre Stück für Stück mit Vernunft.
Schauen wir mal.
Die Strompassen auch?
Das ist ja eine bundesweite Planung. Da sind die anderen Bundesländer keinen Millimeter weiter wie Bayern. Auch im grün regierten Baden-Württemberg liegt noch kein Meter dieser ominösen Stromleitungen, die uns aber viele Milliarden Euro noch kosten werden. Also diese HGÜs liegen in Baden-Württemberg genauso wenig wie in Bayern.
Es ist viel zu tun. So viel kann man feststellen. Wenn man zusammenarbeitet, schafft man es vielleicht. Danke für die unterschiedliche Sichtweise auf diese Themen heute Abend. Vielen Dank, Ricarda Lang, dass Sie da waren. Herzlichen Dank, Hubert Aiwanger. Dankeschön.
Danke Ihnen.
Und wir reden über den Antisemitismus. Da haben wir hier aufgehört zu reden über den Antisemitismus, der ideologisch-religiös motiviert ist. So heißt das und so sehen die Bilder aus, die dazu geführt haben, dass wir darüber reden. Das ist Essen. Das ist in der letzten Woche so auf den Straßen gewesen. Pro-palästinensische Demonstration angemeldet. Und es wurde daraus eine Demonstration, die ein Kalifatstaat fordert. Männer und Frauen laufen getrennt. Frau Gerster, es gibt viele Forderungen, eben gerade wieder, vielleicht kann man das ja verbieten. Wäre das die Lösung?
Ich glaube, das muss man verbieten, also im Sinne auch der Rede von Habeck, der ja auch gesagt hat, das handelt sich ja um Straftaten, wenn sozusagen die Abschaffung der Demokratie gefordert wird und ein Kalifat gefordert wird. Und wenn die Gleichberechtigung von Männern und Frauen nicht anerkannt wird, ist es auch einer der Grundwerte unserer Demokratie, die da auch mit Füßen getreten werden, jetzt mal abgesehen von den antisemitischen Ausfällen, die es da gibt, die ganz furchtbar sind und die auch Straftaten darstellen. Also ich wundere mich auch, dass nach dieser Demonstration in Essen, dass da nicht reihenweise Menschen verhaftet wurden. Ich wundere mich. Das ist, glaube ich, nur der Hauptredner,
ist angezeigt worden. Das ist der Sachstand dazu.
Ja.
Verbieten, ist das die Lösung? Herr Alexander.
Da sind in letzter Zeit Fortschritte gemacht worden. Ein Gesetz, dass man keine israelischen Fahnen mehr verbrennen darf. Man darf das, was auf diesen Kundgebungen, ich meine, ich wohne auch in Neukölln, wir haben das jahrelang gehört, über Israel ist eingeschränkt. Aber da zockelt der Rechtsstaat immer nur hinterher. Weil wenn man zum Ausdruck bringen will, man will Israel vernichten, jetzt rufen sie from the river to the sea. Das heißt, Israel ist nicht mehr da. Dann denken sie sich was Neues aus. Also eigentlich muss das zivilgesellschaftlich gelöst werden. Dem muss entgegengetreten werden aus der Mehrheitsgesellschaft, aus der muslimischen Mehrheitsgesellschaft. Das ist doch, diese Leute gehen in die muslimischen Viertel, behaupten, sie sprechen für die Einwohner und stellen sich da, als wäre das der muslimische Mensch. Und ich verstehe nicht, warum da nicht gegengehalten wird, weil es wirkt ja wirklich von Tag zu Tag grauenvoller.
Aber auch aus der Mehrheitsgesellschaft. Also es gab ja auch, also die Israel-Demonstrationen waren ja kläglich im Vergleich zu dem, was jetzt auf den Straßen ist für die PalästinenserInnen.
Frau Sikri, weil Alexander gerade gesagt hat, da muss dagegen gehalten werden. Sie haben einen langen Artikel gerade diese Woche in der Süddeutschen Zeitung geschrieben über eben die Demonstrationen, aber eben auch das, was sozusagen auch eine Mehrheit der Muslime in Deutschland denkt. Was denkt die? Wie geht es denen jetzt gerade?
Sie fühlen sich von der deutschen Gesellschaft überhaupt nicht repräsentiert. Wenn man Herrn Aiwanger gerade gehört hat, der ja für Bayern spricht und nicht für ganz Deutschland, kann man das absolut verstehen. Also dann können Sie das auch sehr, fühlen sich überhaupt nicht repräsentiert, fühlen sich nicht gehört, aber sind absolut entsetzt über diese Kalifatsbilder, die natürlich ganz schrecklich sind. Also die Die schwarze Flagge habe ich das letzte Mal gesehen
im
Irak. Das war der IS.
Da sind diese entweder weiße Fahne und schwarze Schriftzeichen oder umgekehrt. Aber es wird immer sozusagen im Zusammenhang gesehen mit dem IS zum Beispiel.
Das sind halt diese islamistischen oder eben sogar dschihadistischen Fahnen. Und diejenigen, die sich stark machen für eine Befreiung Palästinas, die eben sagen, wir wollen die Okkupation beenden, wir wollen, dass die Palästinenser, wir wollen eventuell eine Zwei-Staaten-Lösung, obwohl niemand mehr daran wirklich glaubt, die sagen, was hat denn das Kalifat mit Palästina zu tun? Überhaupt nichts. Also nicht das Palästina, was sie sich wünschen.
Und braucht denn diese muslimische Community auch trotzdem ein Ventil, um eben auch auf das Leid in Gaza hinzuweisen? Das ist ja das, was man auch oft hört. Mhm. Leute, da sterben jeden Tag auch zigtausende. Wo ist denn, und wenn man die Bilder sieht, und wir kriegen sie jeden Tag aus dem Gazastreifen, jetzt gerade Bilder wie diese hier, mit den Informationen, dass die israelische Armee da jetzt in das Zentrum von Gaza-Stadt langsam vorgerückt ist. Die Zerstörung ist groß, aber eben auch die zahlreichen Toten, Tausende von Toten. Da wird die Forderung laut, eine Waffenruhe endlich zu implementieren. Frau Sikri, ist das etwas, wo Sie das Gefühl haben, man kann mit diesen Opfern in Deutschland auch trauern?
Also mich hat tatsächlich, ich fand die Empathie für die Opfer der Hamas-Angriffe, dieser Massaker in Deutschland, sehr verhalten. Das hat mich eigentlich gewundert. Ich habe mich gewundert, warum da nicht sozusagen aus der deutschen Gesellschaft mehr Empathie kam. Die israelischen Opfer, die, also man, diese Bilder sind ja harmlos. Die Bilder, die sie im Netz finden, sind ja sozusagen sowohl auf israelischer Seite als auch im Gazastreifen. Das kann man ja tatsächlich kaum angucken. Ja. Das hat mich gewundert, warum da sozusagen auf deutscher Seite, ja, das war politisch, kamen da viele Floskeln, aber dass es da so eine große Welle der Empathie gab, das haben ja auch viele Jüdinnen und Juden beklagt, das haben sie vermisst. Nun sind wir Wochen weiter, es sind 10.000 Tote im Gazastreifen, davon sind es 40% Kinder. Und auch da gibt es eigentlich nicht wirklich eine Art des Mitleidens. Mhm. Und wenn man sich auf einen menschlichen Standpunkt stellt, ist ein totes Kind ein totes Kind. Aber sozusagen beide Seiten verdienen das natürlich, aber die palästinensische Seite, die arabische oder muslimische Seite, hat sehr, sehr stark den Eindruck, dass ihr Leid nicht gesehen wird, dass Palästinenser Zahlen sind, dass sie im Kollektiv gesehen werden, dass ihre Geschichten nicht erzählt werden. Und dann werden natürlich kleine Dinge sehr groß. Mhm. Auf dem Hermannplatz in Neukölln wurden die Kerzen sogar ausgetreten von Polizisten. Diese Dinge werden dann sehr wahrgenommen. Also eine sehr, sehr unterschiedliche Wahrnehmung.
Und auf der anderen Seite, Frau Gerson, und auf der anderen Seite wurden die Plakate von den israelischen Opfern von der Hamas, von Polizist, also von der Polizei sogar heruntergerissen. Also das war ja auch erschreckend.
Kalt, erschreckend.
Und insofern widerspricht es auch ein bisschen, was Sie erst sagten, dass, und was ich auch schon sagte, dass die Demonstrationen für die israelischen Opfer ja durchaus sich sehr in Grenzen hielten. Also da war die Empathie wirklich, glaube ich, noch etwas kleiner. Und das hat mich sehr erschreckt, weil es so ein Ausmaß an Grausamkeit war, was wir zum Teil alle nicht gesehen haben, das natürlich jetzt nach ein paar Wochen überlagert wird von den anderen Bildern. Und genau das hat natürlich die Hamas auch bezweckt, dass das passiert, dass jetzt sozusagen auch ihre eigenen Opfer jetzt die israelischen Opfer überlagern und dass sie jetzt im Zentrum, die jetzt im Zentrum stehen.
Ja. Also was man,
wenn Sie das erlauben, weil Sie haben das ja auch veröffentlicht, zu dieser Geschichte, die deutsche Polizei würde Kerzen austreten, die an Opfer erinnern. Ich wohne ja da in Neukölln. Ich sehe das seit Jahren.
Sie wohnen beide in Neukölln.
Es gibt auf der Sonnenallee eine Kultur des Hasses gegen Israel. Und nicht seit dem 7. Oktober, sondern da werden Schals verkauft mit der Landkarte ohne Israel drauf. Da sind Demonstrationen. Jüdische Menschen trauen sich da schon lange nicht mehr hin oder mit großen Hunden. Es gibt dort eine Kultur des Hasses und nicht des Erinnerns. Und als dieser grauenvolle Hamas-Anschlag war, sind Menschen mit Süßigkeiten auf die Sonnenallee gelaufen. mit Süßigkeiten, um das zu feiern. Und in der ersten Nacht ist die deutsche Polizei ziemlich überrannt worden, weil sie ein bisschen langsam war und hat nur 300, 400 Leute da. Aber was die sich anhören mussten, gerade die Beamtin, das spottet jeder Beschreibung. Und das ist keine Kultur, wo man sagt, die trauern. Die rufen den Namen dieser grauenvollen Brigade der Hamas, also der Mörder der Mörder. Die feiern Märtyrer. Das ist grauenvoll. Das ist eine... Sie können sich das vorstellen wie Pegida in Dresden. Das ist eine identitäre, es ist wie eine faschistoide Truppe, die ihren Style da durchsetzt. Und die Polizei, die gegenhält, die verdient unseren Respekt. Es ist mitnichten so, dass die das ausgelöst hätten. Im Gegenteil, die haben das versucht, den Deckel drauf zu halten.
Das hat, glaube ich, auch nicht gesagt, aber verstehe. Herr Alexander, ich will diese Art von Demonstration, die Sie gerade beschrieben haben, die will ja überhaupt niemand verteidigen. Niemand würde doch hingehen und einen Marsch für das Kalifat ernsthaft verteidigen.
Das war Essen, wir sprachen über Neukölln.
Wir können auch über Neukölln reden.
Ihr Beispiel war auch aus Neukölln.
Aber es hat einen Fall gegeben und die Bilder gibt es, die kann ich Ihnen gerne schicken, wo die Polizei Kerzen ausgetreten hat. Und das war möglicherweise nicht der Marsch, den Sie jetzt beschrieben haben. Es gibt in der muslimischen Gemeinde, in der migrantischen Gemeinde von Leuten, die hier wohnen, die hier geboren sind, die lange in Deutschland sind, ein großes Entsetzen über diese Anschläge. Es gibt ein Entsetzen über diese Märsche. Mhm. Und das, denke ich, sollte man genauso zur Kenntnis nehmen. Also es gibt eine große Rezeption darüber, dass man sagt, das ist alles furchtbar. Herr Aiwanger war da ja auch sehr wortreich. Das ist richtig. Aber dann muss man auch sagen, es gibt auch andere Muslime in diesem Land. Es gibt auch andere Menschen, die arabischstämmig sind, die anders denken.
Sie sprachen konkret den Hermannplatz an. Der Hermannplz in Neukölln ist seit Jahren Zentrum von solchen Demonstrationen. Dort herrscht eine Kultur der Aggression.
Ich schicke Ihnen das
nicht,
Video.
Die ist nicht durch die deutsche Polizei ausgelöst worden.
Ich unterschiedliche Sichtweisen. Es gibt natürlich auch einen ganz anderen Hermannplatz, der ganz so funktioniert wie alle anderen Plätze auch. Aber warum reden wir darüber? Die Frage ist ja, wie gehen wir damit um? Also, dass es offensichtlich so ist, dass ein Konflikt, der nicht in Deutschland passiert, Auswirkungen hat auf das, was in Deutschland auf den Straßen passiert. Wir haben über das Verbot der Demonstrationen geredet. Der Herr Alexander hat gesagt, wir müssen viel früher anfangen. Was meinen Sie denn damit? Also was müsste denn jetzt passieren?
Warum haben wir zugelassen, dass auf der Sonnenallee solche Schals verkauft werden? Wenn auf der Sonnenallee Schals von Deutschland in den Grenzen von 1943 verkauft werden, dann werden wir doch auch solche so Hul-Nazi-Läden, die Nazi-Devotionalien verkaufen, die werden doch auch zugemacht. Warum lassen wir das alles laufen, Jahr und Tag?
Okay, ich glaube, ich weiß sogar, welchen Laden Sie meinen, Herr Alexander.
Und
würden
Sie sich wünschen, dass dieser Laden diese Schals nicht mehr
verkauft? Man kann zu diesem Laden gehen, man kann sich das angucken und dann kann man natürlich da auch polizeilich einschreiten. Natürlich kann man das machen, nur ich glaube ganz ehrlich, die Frage, vor der wir stehen und die Sie auch meinen, ist doch eine völlig andere. Mhm. Wie erreichen wir, wie schaffen wir es, ist eine Frage der Erinnerungskultur, wie schaffen wir es, Menschen, die nach Deutschland gekommen sind, die hier geboren wurden, die mit der deutschen Erinnerungskultur das nicht durchdrungen haben. Und da muss man doch ansetzen. Man muss doch diesen Leuten auch klar machen, dass die deutsche Geschichte die Geschichte des Landes ist, in dem sie jetzt leben, in das sie gekommen sind. Und man muss Aufklärungsarbeit machen. Die Gedenkstätten machen das ja alles. Das hängt doch nicht an einem Schal in Neukölln, lieber Herr Alexander.
Also erstmal wohnen in Neukölln auch jüdische Leute und die gehen teilweise seit Wochen nicht mehr raus. Und dann ist es auch keine Frage von deutscher Erinnerungskultur. Wenn man in Dänemark wohnt, darf man auch nicht Israel hassen oder in Polen oder sonst wo.
Naja.
Das ist einfach unmöglich. Also es ist ein unmögliches Verhalten, es ist ein strukturelles Verhalten und wir hätten lange schon gegenhalten sollen.
Aber Herr Alexander, Sie können doch nicht wirklich was gegen Erinnerungsarbeit haben. Also da
hat er, glaube ich, nicht. Aber die Frage ist, wie wirksam das sozusagen jetzt in diesem Moment ist, Frau Gerster.
Ja, aber es ist natürlich derselbe Fehler, der in diesem Land von Anfang an gemacht wurde, wo ja auch uns von Konservativen immer gesagt wurde, wir sind kein Einwanderungsland. Und die Leute, die hierher kommen, die gehen dann auch irgendwann mal wieder, wenn sie ihre Arbeit gemacht haben. So war es eben nicht. Und wir haben bis heute eben wirklich keine wirkliche Begleitung und Integration, eine aktive Integration. Also das heißt, nicht nur die müssen sich öffnen, wir müssen uns ja auch öffnen und wirklich mit Leuten, die hierher kommen, intensiv auch arbeiten. Also eben tatsächlich in den Schulen ganz anderen Unterricht machen, um die zu erreichen. Mhm. Denn das hat ja Bassam Tibi und Omid Nuripur von den Grünen haben das ja auch erzählt in diversen Talkshows in letzter Zeit, dass sie wirklich in ihrem Ländern, in Syrien und in In Syrien und wo
Iran.
Kommt Iran, ja, genau.
Herr Noripo kommt aus dem Iran.
Wirklich von klein auf mit Judenhass imprägniert worden.
Ja.
Also das ist gar kein Wunder, dass sie hierher kommen und das dann auch weiter verbreiten.
Also in die Schulen gehen. Nehme ich jetzt einfach
und vielleicht einmal. Auch sogar in die Elternhäuser oder die Eltern mit einbeziehen.
Ich würde einen Satz dennoch noch sagen, weil jetzt so ein bisschen der Eindruck entsteht, dass in der muslimischen Community es eine Akzeptanz gibt. Sie haben das mit den Bonbons auf der Sonnenallee angesprochen. So. Und man muss sagen, der weit überwiegende Teil, der hier geboren ist, der deutsche Schulen durchlaufen hat, der dieses Land kennt, der auch die Geschichte Deutschlands kennt, lehnt das ab. Und ich halte es für falsch, ich halte es für kränkend und ich halte es für gefährlich, Muslimen oder arabischstämmigen Deutschen, die hier geboren sind oder die irgendwann zu uns gekommen sind, die deutschen Pässe haben, das zu unterstellen. Und ich halte das wirklich für gefährlich.
Dann machen wir hier einen Punkt und danken für den Einblick in diese Debatte. Vielen Dank erst einmal. Ich würde gerne mit einem Mann reden, der seit 50 Jahren diese deutsche Gesellschaft beobachtet. Eigentlich aus einer Unternehmerperspektive, denn das ist er. Aber auch eben einer, der immer wieder sich einmischt in Debatten, weil er Umweltaktivist ist, wie er es nennt, und weil er einen wirtschaftlichen Standort gerne sieht, der funktioniert. Und weil er sich eben auch mit diesen Fragen sehr in Büchern beschäftigt und mit dem, was er tut. Herzlich willkommen, hier ist Dirk Rossmann. Hallo, Herr Rossmann. Ich glaube, Sie haben mal gesagt, früher war ich mal Optimist. Sind Sie es immer noch?
Nicht mehr so wie früher.
Ja, was ist dazwischen gekommen?
Das, was wir hier seit Jahren erleben auf der Welt. Mir persönlich geht es sehr gut. Ich werde regelrecht vom Schicksal, bin ich vom Schicksal verwöhnt. Ich habe eine tolle Familie, ich habe Freunde, ich habe keine Geldsorgen. Ich bin körperlich gesund, abgesehen davon, dass alte Menschen oft nicht mehr richtig gut schlafen können. Das geht mir auch so. Also ich merke natürlich auch, dass ich älter werde. Aber ich finde es bedrückend. Ich finde zum Teil auch die Diskussion eben bedrückend. Manches habe ich nicht. Ja, es wurde da gesagt, ich glaube von Frau Sekri, dass Teil in Deutschland, also weggucken, wenn Menschen im Gazastreifen leiden, Kinder leiden und in Israel nicht weggeguckt haben und da empathischer waren. Mich befremdet so etwas, weil ich nicht einen Menschen kenne und ich kenne viele Mitarbeiter, die bei uns an der Kasse sitzen und auch Menschen, also die jetzt nicht der gebildeten, gehobenen Schicht angehören. Ich kenne nicht einen Menschen, dem nicht genauso ein leidendes Kind in Palästina genauso leid tut wie in Kiew oder in Haifa oder wo auch immer.
Ich glaube, das ist aber gemeint, wenn ich das einfach.
Ja, ich habe aber deutlich rausgehört, also so habe ich es gehört, dass viel mehr Empathie bei israelischen Opfern da war, als gegenüber den Opfern in Palästina.
Auf beiden Seiten wenig Empathie, aber das ist ja immer eine Frage, mit wem man redet tatsächlich. Sie sind ein Optimist in Ihren Büchern. Sie haben
Zuversicht.
Beispiel, ja, zuversichtlich. Sie haben jetzt einen dritten Roman geschrieben, es geht immer um Umwelt. Aber in dem allerersten haben Sie zum Beispiel einen Friedensnobelpreis jemanden gegeben, ja, den man dem heute nicht
Frau
mehr geben
kann. Maischberger, das kann man doch so gar nicht sagen, weil das muss man im Kontext sagen.
Erzählen Sie den Kontext.
Ja, Hintergrund war, dass ich im Dezember 19 geträumt habe, intensiv 14 Tage jeden Tag geträumt habe, dass es fast zum Zwang wurde, dass die Menschheit endlich lernt, zur Vernunft zu kommen.
Genau.
Dass statt Misstrauen Vertrauen sich entwickelt, dass auch die großen Staatsmänner endlich was dagegen tun, gegen den eigentlichen Wahnsinn, gegen die eigentliche Katastrophe.
Nämlich
und das ist der Klimawandel.
Ja.
Und alles, was wir heute erleben, und deshalb bin ich auch nicht mehr so optimistisch oder zuversichtlich, ob es in der Ukraine ist oder das Leid im Nahen Osten ist. Alles das bedrückt unglaublich. Wir hatten dann noch 3 Jahre Pandemie und wenn der deutsche Bürger, wo praktisch über viele Menschen wie so eine graue Wolke, so ein Schleier über unser Leben hängt, gerade mal aus der Pandemie raus. Die Menschen wollen auch mal wieder Freude haben, die wollen lachen, die wollen unbeschwert sein und die Krisen und Katastrophen hören gar nicht mehr auf. Ich würde übrigens auch in der Immigrationsfrage, obwohl ich da nicht so gerne drüber rede, weil das ein ganz heißes Thema ist, da bin ich froh, dass ich Bücher schreiben kann und mal sagen kann, wie ich manches sehe, und zwar in Ruhe sagen kann. Es wird zum Beispiel selten darüber gesprochen, auch in den Talkshows, wie die Verhältnisse in Afrika sind. Und das aufgrund der Tatsache, dass immer noch in den meisten Ländern die Frauen 4 bis 5 Kinder kriegen, dass Afrika der Kontinent ist mit der stärksten Bevölkerungszuwachs, dass die Menschen auch in Zukunft zu uns kommen werden, und zwar in noch größeren Zahlen. Und dass wir Politik brauchen, die auch europäische und deutsche Interessen wirklich vertritt. Mhm. Und was ich höre, ist ganz viel Sprache, aber es geht nachher nur um die Ergebnisse. Und bitte noch ein Satz. Ja. Ich möchte nicht in einem Land leben, so wie es momentan in den USA ist, dass die Familien zerrissen sind, dass die einen Seite Trump-Anhänger sind, die anderen auf der demokratischen Seite ist. Ich möchte in so einem Land nicht leben. Es ist Aufgabe der Politik, in den nächsten Jahren die Realität zu sehen und nicht nur schön zu reden, sondern wirklich Verhältnisse zu schaffen, dass eine breite Mehrheit wieder die demokratische Mitte wählt in Deutschland. Schauen
Sie. Flammender Appell. Sie wollten mir zulassen,
dass ich mir geht. Und absolut. Ich will Ihnen sagen, wie es mir geht.
Deswegen habe ich Sie hier eingeladen. Und trotzdem noch mal einmal zurück zu dem, was Sie ja in den Büchern immer schreiben. Da ist ja auch in diesem Buch, also im ersten Buch, kriegt Putin den Friedensnobelpreis mit den Chinesen und den Amerikanern, weil er etwas gegen den Klimaschutz tut. In dem Buch, das Sie jetzt geschrieben haben, letztlich eine Fortsetzung davon, gibt es eine Weltregierung. Die Weltregierung hat sich zusammengetan, um eben das große Problem der Menschheit, diesen Klimawandel, Klimakatastrophe zu verhindern.
Frau Maischberger.
Also Sie haben die Idee noch nicht aufgegeben.
Ich habe Ihre Frage verstanden.
Dass die Menschen zur Vernunft kommen, wenn sie zusammenarbeiten.
Lassen Sie mich sagen, Frau Maischberger. Ja. Eine positive Vision zu formulieren ist die stärkste Kraft gegen den grassierenden Wahnsinn. Mhm. Und das habe ich gemacht. Und denken Sie nur an die, ich glaube 1776 war es, die amerikanische Unabhängigkeitserklärung, von 5 Autoren formuliert, in Zeiten, wo, glaube ich, Jefferson einer der ersten Präsidenten war. Es ging damals um Widerstand zu leisten gegen die britische Kolonialmacht. Diese Unabhängigkeitserklärung, die damals von vielen belächelt wurde und als naiv dargestellt wurde, diese Unabhängigkeitserklärung, alle Menschen sind gleich.
Die hat
nicht Millionen, im Laufe der Jahrhunderte Milliarden Menschen berührt und bewegt und geprägt. Worte können etwas erreichen. Und verzeihen Sie mir bitte, dass ich etwas Positives in meinen Büchern schreibe, überhaupt dass ich noch Hoffnung nicht. Habe. Ja. So, aber es funktioniert nur. Mhm. Es funktioniert nur. Eine weltweite Klimaverbesserung, wenn die Länder zusammenarbeiten und nicht mehr gegeneinander arbeiten. So. Und das drücke ich in meinen Büchern aus.
Ich habe ein paar Fragen. Einmal, die erste Frage ist, welche Rolle spielen Sie dabei? Also, Sie haben.
Meinen Sie jetzt mich, ich persönlich?
Die Frage ist ja noch gar nicht fertig. Also, Sie haben das erste Buch, haben Sie Wladimir Putin zukommen lassen über Ihren Freund Gerhard Schröder. Und da haben Sie in der Widmung reingeschrieben, Ihr kleiner Rasputin.
Ja, ja.
Also, was sind Sie? Sind Sie der Einflüsterer der Mächtigen oder ist das
Ihr Traum gewesen? Nein, ich bin doch, das ist doch, Frau, also jetzt wird so ein bisschen,
Was?
Nein. Ich habe das geschrieben zu einem Zeitpunkt, da gab es noch keinen Ukraine-Krieg.
Schon klar.
Und ich erzähle Ihnen eine ganz
aber
kleine...
Aber ich frage mich jetzt, wie haben Sie sich da gesehen? Haben Sie wirklich gedacht, auf Sie?
Nein, nein, Frau Maischberger, Fakten. Bei mir können Sie Fakten hören.
Bitte.
Ich rede von Fakten. Die Europäische Gemeinschaft hat seit 1990 den weltweiten Ausstoß an CO2 und Treibhausgase, das wird zusammengerechnet, Methan, Lachgas, wird alles in CO2-Äquivalent, wie die Fachleute sagen, umgerechnet. Wir haben 27% in Europa den CO2-Ausstoß seit 1990 gesenkt. Also wir haben in Europa was.
Mehr schon inzwischen, ja.
Aber vielleicht 29%. Ja. Also meine Zahlen waren sie. So, das haben wir erreicht. Aber haben wir was erreicht? Wir haben nichts erreicht weltweit. Das Klimaproblem ist ein globales Problem. Weltweit ist seit 1990 der CO2-Ausstoß von 37 Milliarden Tonnen auf über 50 Milliarden gestiegen. Und wenn Herr Scholz sagt, wir tun hier genug, dann ist das, da muss ich sagen, das finde ich eigenartig, weil wir können gar nicht genug tun, weil noch nicht mal Europa kann genug tun. Wir brauchen eine starke Weltgemeinschaft, wir brauchen eine Klimaallianz. Und in meinen Büchern beschreibe ich diese Zukunft. Genau. Und in meinen Büchern wird nicht nur gelacht und geweint, oder sie sind nicht nur wie James Bond aufgezogen, sie sind auch unglaublich, es gibt unglaublich viele Informationen, und ich bin immer noch Optimist. Ich sehne mich immer noch danach, dass die Weltgemeinschaft gemeinsam handelt. Denn sonst kriegen wir das Klimaproblem nicht gelöst. So. Und das sind Fakten, die ich hier sage, und nicht Verrücktheiten eines Burgwedlers Drogisten.
So, das habe ich auch nicht behauptet. Ich habe mich nur gefragt, was das für ein Bild von Ihnen ist mit dem Rasputin. Aber wir können auch gerne.
Damals habe ich, das Buch basiert ja darauf, dass die Länder, die Großmächte, USA, China, auch nachher Europa, sich zusammentun und eine ganz neue Politik machen, ja, wo Menschen nicht mehr sechsmal im Jahr fliegen dürfen oder das Wochenende Shopping fliegen dürfen nach New York und all diese Verrücktheiten. Mhm. Es ist eine neue Welt. Und Sie bringen dieses Beispiel, aber Sie sagen leider nicht, dass in meinem Buch, Der neunte Arm des Oktopus, auf 19 Seiten eine fiktive, also die ist ja nicht fiktiv, die Frau Harris, aber die ist, wird wahrscheinlich die Präsidentin, aber da ist es im Januar 25, Frau Harris, die alle gemeinsamen Anforderungen, die in Zukunft an die Menschen gestellt wird, die Menschheit gestellt wird, um das Klimaproblem wirklich zu bekämpfen, die da sagt, das ist viel wichtiger in dem Buch, als die jetzt natürlich völlig lachhafte und völlig aus heutiger Sicht völlig verrückte Idee, dem Herrn Putin einen Friedensnobelpreis zu geben. Ich habe das Buch zu einem Zeitpunkt geschrieben.
Ich habe Sie gar nicht angegriffen. Sie fühlen sich, glaube ich, gerade angegriffen.
Nein, ich bin das nur sehr engagiert. Wenn ich hier ein paar Minuten habe, bin ich sehr engagiert, weil ich möchte, dass das Publikum draußen, das ist nicht ein alter Mann, der jetzt nur Däumchen dreht, sondern ich denke mit, ich bin auch sehr engagiert.
Weil Sie gerade, und Sie sagen, Sie sind ein Klimaaktivist. Wir haben hier vorher auch über den Widerspruch zwischen sozusagen Umweltpolitik und guter Wirtschaft gesprochen. Und es gibt ja also das Versprechen, das die Grünen zum Beispiel in Form von Robert Habeck auch immer geben, ist, wir machen Klimaschutz und gleichzeitig bringt das mehr Wohlstand. Glauben Sie das auch?
Eine extrem schwierige Frage, die ich letztlich nicht beantworten kann. Im aktuellen Spiegel kann ich nur sagen, gibt es einen Wissenschaftler, der auf der englischen Universität Leeds lehrt, und der sagt, es geht einfach nicht. Was ich verstanden habe, ist, dass, und das ist ziemlich simpel, egal ob man ein Unternehmen führt oder Politiker ist, ein Unternehmer muss handwerklich eine gute Arbeit machen und dann ist er erfolgreich. Aber Politiker müssen auch handwerklich eine gute Arbeit machen. Ja. Und wenn aber die Bevölkerung spürt, dass der eine oder andere Politiker überfordert ist oder eine Sache nicht zu Ende denkt, dann bedeutet das letztlich wieder eine Stimme mehr für die AfD. Und deshalb appelliere ich an die Politik. Ich bin sehr froh, dass es in den letzten zwei Tagen mal wenigstens ein Stück Gemeinsamkeit gab und nicht der ewige Streit. Streit persönlich finde ich gut in der Ehe, wenn man vernünftig miteinander streitet. Auch in der Politik darf gestritten werden.
Man muss sich nur wieder vertragen.
Genau.
So ist es jedenfalls in der Ehe. Sie schreiben ja
auch in der Politik sollte es so sein.
Sie schreiben ja eben auch, dass im Prinzip geht es auch um Verzicht. Also man muss alles auf den Prüfstand stellen. Also Konsum, Besitz, kulturelle Gewohnheiten, all dieses. Haben Sie das persönlich für sich eigentlich auch getan?
In vielfältiger Weise. Ich gebe Ihnen mal zwei Beispiele. Ja. Ein neues Auto zu bauen bedeutet in Übersetzung, in der Klasse, ich fahre einen Mercedes, das sind ungefähr 150.000 Kilo CO2, die emittiert werden. Das ist eine ganze Menge. Ich fahre seit 10 Jahren das gleiche Auto. Ich bewohne seit 40 Jahren das gleiche Haus. Ich bin nicht jemand, der dauernd konsumiert. Ich glaube, diesen Anzug hatte ich schon an, da war ich bei Ihnen vor 5 Jahren oder wann mal vor der Pandemie. Ich bin jemand, der nicht so dauernd konsumiert. Ich habe Lebensfreude, wenn ich Schach spiele, Skat spiele, Tennis spiele. Ja.